Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Im Herzen von Trier, in der Altstadt mit ihren historischen Bauten, ereignete sich gestern ein schrecklicher Vorfall. Ein Autofahrer fuhr mit einem Geländewagen in die Fußgängerzone und tötete 5 Menschen. Viele weitere wurden teils schwer verletzt. Seither trauert Trier. Heute Vormittag kamen in einer Gedenkfeier hunderte Menschen vor die Porta Nigra, dem römischen Stadttor und Wahrzeichen der Stadt. Dazu gleich mehr bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir aus dem südlichen Thüringen. Im Corona-Hotspot Hildburghausen finden erstmals Massentests von Kindern, Erziehern und Lehrern statt. Und wir haben nachgefragt, Nürnberg ohne Christkindlesmarkt, wo gibt's denn jetzt die Zwetschgenmännler? Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht. Das sagte heute Vormittag Oberbürgermeister Wolfram Leibe vor der Porta Nigra. Mit einer bewegenden Trauerfeier haben heute in Trier hunderte Menschen der 5 Toten der gestrigen Amokfahrt gestern Nachmittag gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer legte einen Kranz nieder. Der 51-jährige Tatverdächtige wurde nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf von Polizisten festgenommen. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Petermann, was bedeutet dieses furchtbare Ereignis für Trier?
Ja, es bedeutet erstmal einen Riesenschock. Es bedeutet große Trauer. Ich habe Trier noch nie so still und andächtig erlebt wie heute Morgen. Da hatten sich hunderte von Menschen vor der Porta Nigra versammelt, die ja sonst immer sehr belebt ist, weil sie eben als 1800 Jahre altes römisches Tor eine große Touristenattraktion ist. Aber die Menschen waren dort ganz still, allenfalls war mal ein Räuspern zu hören. Also man ist hier fassungslos über diese Tat. Andererseits gibt man sich auch gegenseitig Hilfe. Für die Solidarität gibt es eben diesen Trauerort, wo Kerzen abgestellt werden, wo man darüber spricht, dass man vielleicht gestern noch in die Stadt wollte, dass man selber vielleicht nur durch Zufall dieser Amokfahrt nicht zum Opfer gefallen ist. Also dieses Bewusstsein ist eben sehr stark hier. Viele Leute kannten auch Opfer. Es gibt Schüler, die trauern um ihre 52-jährige Lehrerin. Also es ist eine kleine Großstadt. Man kennt sich und das geht allen sehr, sehr nah hier.
Wie helfen Stadt und Land jetzt den traumatisierten Menschen?
Seit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin, da wurde ein Opfer Beauftragter in Rheinland-Pfalz ernannt. Das ist der Präsident des Landesamtes für Soziales und Versorgung. Der war auch am Morgen da. Der wird jetzt auch eben mit Angehörigen sprechen. Es gibt auch eine Hotline, die die Stadt heute schaltet. Das Bistum Trier ist im Einsatz und bietet seelsorgerliche Unterstützung an. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat gesagt, aus dem Attentat am Breitscheidplatz hat man gelernt, dass sich Angehörige und Opfer sehr, sehr allein fühlen können. Und das will man auf keinen Fall zulassen. Also wer traumatisiert ist, der soll Hilfe bekommen.
Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Was weiß man bislang über die Motive?
Man weiß wenig. Der Trierer Oberbürgermeister hat durchblicken lassen, der Mann sei nicht sehr gesprächig. Also man hat gehört, dass der Beschuldigte sich geäußert hat, aber man weiß nicht, wie umfangreich und in welche Richtung das ging. Also man weiß wenig über ihn und kann deshalb nur rekonstruieren daraus, dass er die letzten Tage vor dieser Amokfahrt in seinem Auto verbracht hat und eben nicht zu Hause. Schließt stößt man auf eine psychische Notlage. Ein Amtsarzt hat ihn gestern kurz gesprochen und es wurde anschließend von der Staatsanwaltschaft gesagt, man schließt einen psychiatrischen Hintergrund nicht aus. Dennoch heißt ja eben jetzt dieser Beschluss des Ermittlungsrichters Untersuchungshaft und nicht Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Also man kann aber nicht genau sagen, was das bedeutet. Und sicherlich zum Beispiel wird über die Schuldfähigkeit auch in einem psychiatrischen Gutachten nochmal zu reden sein. Der Mann war auch auf alle Fälle schwer alkoholisiert, als er diese Zickzackfahrt durch Trier machte, um möglichst viele Menschen zu überfahren und anzufahren.
Frau Petermann, es ist ja leider nicht der erste Vorfall dieser Art. Zuletzt wurde in Volkmarsen oder in Münster ein Auto zur tödlichen Waffe. Lassen sich solche Fahrten irgendwie verhindern? Gibt es da Überlegungen in Trier?
Ja, natürlich wird immer wieder überlegt, auch eben gerade seit diesem Attentat mit dem LKW auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016. Da gibt es ja in vielen Städten, wenn die Weihnachtsmärkte sind, fahren überall die Poller hoch. Allerdings kann man eine Stadt nicht komplett absichern. Wenn so ein Täter sein Auto zur Waffe umfunktionieren will, dann befährt er auch Gehwege und Bereiche, wo keine Poller stehen. Und man kann nicht alles mit Mauern in Städten absichern.
Trier nach der gestrigen Amokfahrt. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petersmann berichtete. Lange leuchtete der Osten in hellen Farben auf der Corona-Infektionen-Landkarte. Doch seit einigen Wochen färben sich leider einige Landkreise und Regionen dunkelrot. Vor allem in Sachsen gibt es einige Hotspots. Bautzen, Zwickau und der Erzgebirgskreis gehören dazu. Im südlichen Thüringen hat der Landkreis Hildburghausen vergangene Woche einen deutschlandweiten Spitzenplatz eingenommen. Der Inzidenzwert lag bei 630 Infizierten je 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Schulen und Kindergärten mussten geschlossen werden. Damit sie möglichst bald wieder öffnen können, werden nun im gesamten Landkreis rund 9.000 Kinder, Erzieher und Lehrer freiwillig auf eine Corona-Infektion getestet. Eine in Deutschland bisher einmalige Maßnahme. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard ist heute in Hildburghausen vor Ort gewesen und hat sich angesehen, wie die Schnelltests ablaufen.
Dann einmal Hände desinfizieren und gerade durch zu Grünkopf.
Ein paar Männer vom Roten Kreuz, von der Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk stehen am Eingang der Turnhalle. Rein kommen nur Lehrer und Schüler des Gymnasiums in Hildburghausen, die einen Termin haben. Drin warten Corona-Schnelltests auf sie. 3 Lehrer, deren Tests negativ ausgefallen sind, stehen am Ausgang am anderen Ende des Gebäudes zusammen. Johanna Gutt wirkt erleichtert.
Ich bin negativ. Also ich bin positiv überrascht, ja. Genau. Also wir hatten auch erst überlegt, weil es ja so ein Schnelltest, da wurde ja gesagt, dass er vielleicht nicht hundertprozentig ist. Und wir dachten, vielleicht lassen wir uns andersweitig testen, aber es macht ja Sinn, wenn wir alle zur selben Zeit getestet werden, damit man wenigstens einmal eine Klarheit hat.
Einerseits sind sie erleichtert, andererseits wissen sie auch nicht, wie der Unterricht in den nächsten Tagen und Wochen aussehen wird. Denn es müssen oder können ab Donnerstag alle negativ getesteten Schüler wieder zur Schule gehen. Diejenigen, die den Test verweigert haben, können erst in 1,5 Wochen wieder zur Schule gehen. Jürgen Hartleb findet das schwierig.
Wir haben ja im Vorfeld Gruppen gebildet gehabt. Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass die Gruppen neu gebildet werden müssen, weil eben in der ersten Halbgruppe so und so viel fehlen, in der zweiten auch. Was mache ich, wenn in einer Klasse bloß 2 oder 3 Schüler sich haben testen lassen, die anderen sind daheim? Also das Organisatorische dahin zu kriegen, ist eine Meisterleistung.
Die Lehrer aber müssen, unabhängig davon, ob sie getestet wurden oder nicht, ab Donnerstag wieder ihren Dienst antreten. Diese Regelung ist für viele schwer nachvollziehbar. Godehard Brunn findet es ärgerlich, dass nur so wenige am Test teilnehmen.
Es ist zum Teil falsch vermittelt worden. Es heißt, der Test ist freiwillig und da sind auch gestern Abend ganz viele Schüler abgesprungen. Was mich persönlich sehr ärgert, was ich aber verstehen kann, weil die Informationspolitik schlecht war. Weil viel dummes Zeug im Umlauf ist, weil das zu einer gewissen Strömung gehört, dass man im Prinzip alles, was jetzt verortet wird, verweigert. Und das finde ich schade, aber eben zum Teil verständlich, weil es nicht richtig vermittelt wird.
Eigentlich sollte ein Massentest aller Schüler und Kindergartenkinder dazu beitragen, einen guten Überblick zu bekommen, wo sich der Virus überall ausgebreitet hat und ob es viele unentdeckte Fälle ohne Symptome gibt. Diese Erwartung ist mittlerweile gedämpft. Nur jeder dritte bis vierte Schüler, Lehrer oder Kindergartengänger will am Test teilnehmen. Thilo Kummer, Bürgermeister in Hildburghausen, hatte sich das anders vorgestellt.
Das ist nicht üppig. Trotzdem erhoffe ich mal, dass wir Aussagen bekommen und vielleicht melden sich am Freitag noch ein paar nach.
In 3 Kommunen im Landkreis wird in den Kindergärten gar nicht getestet. Die Bürgermeister hatten es abgelehnt. Sven Gregor aus Eisfeld findet, es gebe zu viele Unwägbarkeiten. Und in den Eisfelder Kindergärten wäre ohnehin erst am kommenden Sonntag getestet worden.
Wer negativ getestet ist, kommt wieder zurück in die Einrichtung. Maßgeblich aber, dass der Kindergartenbetrieb aufrechterhalten werden kann, wenn genügend Erzieherinnen da sind, die sich auch freiwillig testen lassen und negativ sind. So, und in der Masse dieser ganzen Ergebnisse, dass es schlussendlich um eine Woche geht, die Kinder eher in die Einrichtung könnten, habe ich gesagt, ist die Verhältnismäßigkeit dieses Nasentests, also, und das geht ja bei einem Kleinkind nur unter Zwang, das ist sehr unangenehm. Und die Dinge haben mich halt nachher dazu bewogen zu sagen, das findet in unseren Einrichtungen nicht statt.
Zumal ja alle Lehrer, Schüler, Erzieherinnen und Kindergartenkinder ab dem 14. Dezember, also eine Woche später, ohnehin wieder zusammenkämen, ob getestet oder nicht. Und die Notbetreuung in Schulen und Kindergärten läuft ohnehin weiter. Thilo Kummer in Hildburghausen erklärt den Spagat, den die Schulen und Kindertagesstätten nun machen müssen.
Wir werden also die notbetreuungsberechtigten Kinder weiterhin annehmen, unabhängig davon, ob sie denn jetzt getestet wurden oder nicht. Also wir werden also die getesteten und die nicht getesteten Kinder voneinander trennen.
Die Idee, Schulen und Kindergärten im Kreis Hildburghausen nach einem Massentest sehr schnell wieder öffnen zu können und einen soliden Überblick über versteckte Infektionen zu bekommen, scheint also eher nicht aufzugehen. Vergangene Woche zogen hunderte Bürger ungeschützt und ohne sichtlichen Abstand singend durch die Innenstadt von Hildburghausen. Die zwischenzeitlich bereitgestellten Wasserwerfer wurden nicht gebraucht, aber Ruhe ist noch immer nicht eingekehrt, meint Kummer.
Wir haben immer noch permanent Aufrufe in den sozialen Netzwerken, sich zu versammeln, gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Von der Seite her steht auch nicht wirklich fest, was passiert in den nächsten Tagen noch.
Was für eine seltsame Adventszeit. Normalerweise treffen wir Freunde und Familie zu Glühwein, Punsch und Plätzchen. Doch Corona-bedingt sind fast alle Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte abgesagt. Zum ersten Mal seit der Nachkriegszeit findet auch der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg nicht statt. Das heißt auch, es gibt eine ganz besondere Spezialität des Marktes dieses Jahr nicht in den Buden zu kaufen. Die Zwetschgenmännle. Wer sie nicht kennt, das sind in liebevoller Handarbeit gefertigte Figuren aus Dörrzwetschgen und Walnüssen. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat sie trotzdem aufgetan.
Also bei uns war das immer so. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin da komplett nicht in Stimmung für Weihnachten, weil mir das wirklich fehlt.
Der Advent für Helga Scheller fällt dieses Jahr still aus. Sehr still ist es in ihrem nüchternen Wohnzimmer, im nüchternen Reihenhaus, im nüchternen Nürnberger Süden.
Dieses ganze Drumherum, das Aufbauen, das Dekorieren, das Ganze, was mit dem Christkindlesmarkt zu tun hat, ist komplett weg. Ja, wie wenn sie mal Bein rausreißen, ganz komisch, ganz komisch.
So muss es sich anfühlen, wenn in der Hauptstadt des Christkindlesmarktes der Christkindlesmarkt ausfällt. Auf gewisse Weise ist Helga Scheller der Nürnberger Christkindlesmarkt. Und das liegt an ihrer Ware, dem Zwetschgenmännler, einem Männchen aus Zwetschgen und Feigen mit einer Nuss als Kopf. Neben Lebkuchen und Bratwurst die Nürnberger Spezialität, die sie seit Generationen an ihrem Stand verkauft.
Also ich habe da eine Uroma, die hieß Müller. Die hat angeblich die Zwetschgenmännler die Kleidung angezogen, weil ganz früher waren die alle nackig. Dann hat es ihre Tochter weitergemacht, das ist dann meine Oma, die hieß Gretchen Barth. Dann mein Vater, der Hans Fischer, und dann an mich weiter.
Seit sie denken kann, basteln Helga Scheller und ihre Familie das ganze Jahr an den Männchen mit den Knubbelaugen und dem Strubbelbart. Es gibt sie auch in weiblich, als Fußballspieler oder sogar mit Punkertolle. In Nürnberg sind sie Sammelobjekte. Gerade bevölkern sie Helga Schellers Esstisch.
Ich habe meinen Christkindlesmarkt zu Hause in meinem Wohnzimmer auf dem Esszimmertisch aufgebaut, dass ich irgendwie was habe, worüber ich mich erfreuen kann.
Im Keller wartet noch viel mehr von der verderblichen Ware, die in diesem Jahr ein kleiner Ruin werden könnte, wenn nicht noch ein Weihnachtswunder kommt. Was nicht ganz ausgeschlossen ist. Dazu später mehr. Robert Horker dagegen glaubt schon länger nicht mehr an irgendein Wunder.
Also Geschenke wird es keine geben, denke ich.
Auch bei Robert Horker ist gerade niemand da. Stille in der Lobby, unter dem silbernen Geweih.
Ich betreibe das Hotel Elch Boutique seit 20 Jahren. Hier in der Altstadt von Nürnberg, ziemlich zentral an der Nürnberger Hauptmarkt, in einer kleinen Seidenstraße.
Man muss dem Franken das weiche D verzeihen. Die Seidenstraße ist eigentlich eine Seitenstraße. Doch auch hier würde sich in normalen Dezembern ein internationales Völkchen tummeln.
Ganz viele Menschen aus aller Welt kommen in unsere tolle weihnachtliche Stadt mit der schönsten Weihnachtsatmosphäre weltweit und wollen diese aufsaugen und genießen.
Während touristisch im Advent an vielen Orten eher tote Hose ist, blüht die Hotellerie in Nürnberg auf. Wegen des Christkindlesmarktes mit seinen über 2 Millionen Besucherinnen und Besuchern.
Wir wären natürlich in der Lage, hier in der Altstadt, wir wären wirklich bis unters Dach voll. Ja, das stimmt. Eine glückliche Lage. Man darf immer nicht vergessen, was viele auch nicht wissen, dass das Weihnachtsgeschäft, egal jetzt ob in Handel oder in den Tourismus, es ist zwar ein super Umsatz, aber diesen Umsatz nimmt man mit in Januar, weil der Januar ist natürlich saubere Gurkenzeit. Dieses Geld wird dann benötigt, um diese ruhigere Zeit zu überstehen letztendlich.
Normalerweise ist es so in Nürnbergs Hotelbranche. Im Juli kommen die Städtetouristinnen und Touristen wegen der Burg und dem NS-Reichsparteitagsgelände. Im Dezember der globale Weihnachtsmarkt-Jetset. Dazwischen kommen die großen Messen mit tausenden Gästen. 70% der Übernachtungen in Nürnberg sind geschäftlich. Und dementsprechend herrscht hier im Corona-Jahr schon seit dem 16. März saure Gurkenzeit. Klar, der Schutz vor dem Virus gehe vor, sagt Hotelier Robert Horker. Und doch gibt es Frust in der Branche.
Ich habe viele Kollegen, die haben noch im Oktober durch den Cashflow, den sie im Sommer Gott sei Dank ein bisschen machen konnten, haben die natürlich gleich wieder Geld in die Hand genommen, haben sich ihre Terrassen winterhart gemacht mit Zelten und Heizungsanlagen. Also ich habe da auch Bekannte, die haben zwischen 30.000 und 50.000 Euro investiert. Und 3 Tage später gibt es eine Konferenz und dann heißt es so, jetzt machen wir wieder alles dicht.
Gehofft hatten sie auf einen dezentralen Weihnachtsmarkt. Gehofft hatte auch Michael Fraß, Wirtschaftsreferent der Stadt.
Sonst stehen hier auf dem Hauptmarkt knapp 180 Buden. Das ist sehr eng, 3 Meter Abstand in diesen Budengassen. Wir wollten dann ursprünglich diesen Christkindlesmarkt eben auf 4 Plätze verteilen. Dann hätte man einfach mehr Platz, hätte Abstände gehabt. Wir hatten damals übrigens schon geplant, im Spätsommer, ja, wir machen ein Einbahnstraßensystem auf dem Hauptmarkt. Wir machen Maskenpflicht, also alles das, was später dann eigentlich angeordnet worden ist, haben wir damals schon vorgeplant. Wir haben gedacht, komm, wir kriegen das hin, eben diesen dezentralen Markt.
Doch dann kam die zweite Welle und alles musste dicht machen. Und die versprengten Menschen auf dem Hauptmarkt an diesem frostigen Abend nehmen es mit Fassung.
Das ist einfach der Vernunft geschuldet, dass man sagt, ja, lieber dann nächstes Jahr wieder alles an gewohnter Stelle mit doppelter Freude. Wir gehen jetzt nach Hause und trinken einen Glühwein.
Manche gehen nicht heim zum Glühwein trinken. An einem Imbiss am Rand stehen sie und fühlen sich ohne den Rummel ganz wohl.
Ich bin anerkannter Christkindlesmarkt-Hasser. Ich will nicht mit Australiern, Neuseeländern und vor allen Dingen Japanern um den Glühwein kämpfen.
Und Helga Scheller mit ihren Kisten Zwetschgenmännlein im Keller? Sie hat Hoffnung. Nicht nur, weil ihr Sohn Figur für Figur ablichtet und auf Instagram zum Versand anbietet, sondern auch wegen Leuten wie Charlotte Gruno. Jetzt bekommt man die skurrilen Figuren, ohne die seit Jahrhunderten niemand vom Markt nach Hause geht, in Frau Grunos edler Papeterie gleich beim Hauptbahnhof. Für Helga Scheller ein Beweis dafür, wie sie hier zusammenhalten.
Das hätte ich nie gedacht und ich feiere das unendlich. Ich bin da richtig glücklich drüber.
In Bochum gibt's Proteste gegen die Corona-Schulpolitik. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Sabrina Loy. Und das war Deutschland heute. Fürs Zuhören dankt Ihnen, Claudia Hennen.